Sie nennt sich Netanjahus schlimmster Albtraum und schreit seinen rechtsextremen Koalitionspartnern im Parlament ins Gesicht.
Ihr seid beide wertlos. Wer entscheidet über das Schicksal meines Matan, über das Schicksal weiterer 99 Geiseln? Ihr seid Clowns. Dies ist nicht das Repräsentantenhaus. Ihr führt einen Haufen Niemande.
Einaf Sangaukea aus dem Süden Israels demonstriert, kettet sich an Zäune, lässt sich in einem Käfig von einer Brücke hängen. Alles, um ihren Sohn zurückzubekommen. Er ist eine der Geiseln, die Hamas immer noch im Gazastreifen festhält. 59 sind es insgesamt, nur 24 sollen noch am Leben sein. Was macht Einaf Sangaukea zum schlimmsten Albtraum von Premierminister Benjamin Netanyahu? Und was hat ihr Engagement für die Gefangenen gebracht? Das fragen wir uns heute.
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Mit Ilka Knigge.
In diesem Podcast bekommt ihr neue Perspektiven. Wir nehmen uns jeden Tag ein Thema genau vor und sprechen mit jemandem, der direkt betroffen ist. Dazu gibt's die Hintergründe. Diese Frau ist wütend. Sie brüllt bei Demonstrationen in Megafone und zeltet vor der Knesset, dem israelischen Parlament, in dem sie seit ihrem letzten Besuch Hausverbot hat. Einaf Sangaukea will, dass der Krieg zwischen Israel und der Hamas endlich endet und die Geiseln freikommen. Premierminister Benjamin Netanyahu und sein Kabinett tun viel zu wenig, findet sie. In einem Interview im israelischen Fernsehen sagt sie:
Die Karrieren dieser Clowns, die jetzt in unserer Führung sitzen, sind vorbei. Sie können noch einen Tag, noch zwei Tage, noch einen Monat spielen, bis Wahlen sind. Aber ich verspreche dir, für jede Sekunde, die mein Sohn wegen ihrer politischen Machenschaften in der Hölle leiden muss, werde ich sie zur Strecke bringen.
Aber was genau macht sie zu Netanyahus schlimmstem Albtraum? Er kann es sagen.
Mein Name ist Marc Dugge. Ich bin derzeit im Studio Tel Aviv von der ARD tätig als Hörfunkkorrespondent.
Marc hat die 46-Jährige auf Demonstrationen begleitet. Marc, wie sah ihr Leben aus, bevor ihr Sohn entführt wurde?
Also ihr Leben war eigentlich ziemlich unspektakulär. Sie war Reinigungskraft in Ofakim, das ist in der nördlichen Negev-Wüste, also im Süden von Israel. Eine Frau, die ein sehr ruhiges Leben geführt hat, die immer auch für Benjamin Netanyahu gestimmt hat in den Wahlen und die ein sehr enges Verhältnis zu ihrem Sohn hatte und hat, zu Matan, der ja entführt worden ist. Und mit dem hat sie dann auch tatsächlich noch zu Abend gegessen, mit ihrem Sohn und dessen Freundin am Abend vor deren Entführung. Und seitdem ist ihr Leben ein absoluter Albtraum.
Nimm uns mal mit, was ist da genau passiert? Also wie ist Ihr Sohn in die Hände der Hamas geraten?
Also wenn du dich erinnerst, es gab ja am 7. Oktober 2023 diesen Überfall von Hamas-Kämpfern auf Israel. Es gab dieses Festivalgelände, wo ein Techno-Festival stattfand. Und es gab eben auch einzelne Kämpfer, die Dörfer, die Kibbuze überfallen haben an der Grenze zum Gazastreifen. Zum Beispiel eben auch das Kibbuz Nir Ost. Das ist das Kibbuz, wo eben Matan gelebt hat, zusammen mit seiner Freundin Ilana. Und dann ist eben an diesem Morgen des 7. Oktober gegen 6.30 Uhr dieses Kibbuz überfallen worden von Kämpfern. Die sind im Prinzip von Haus zu Haus gezogen, haben Menschen gejagt und getötet oder verschleppt. Und bei Matan und Ilana war es so, dass die beiden sich in ihren Schutzraum zurückgezogen hatten. Hier in Israel ist es ja Pflicht, dass jedes Haus einen Schutzraum hat, wenn es Luftalarm gibt. Er hat dann versucht, die Tür zuzuhalten und seine Freundin ist über das Fenster dort dann rausgestiegen und dann ist er ihr nachgefolgt. Sie haben dann versucht, irgendwie zu entkommen, irgendwie zu fliehen, aber das ist ihnen beiden nicht gelungen. Er hat sich wohl noch in einem Busch versteckt, aber wurde dann auch von Hamas-Kämpfern verschleppt, genau wie sie auch, an getrennte Plätze. Sie ist mittlerweile freigekommen, er ist weiterhin in Geiselhaft.
Wie hat seine Mutter, wie hat Einaf Sangaukea darauf reagiert?
Natürlich auch erstmal mit Schock, Ungläubigkeit. Und erstmal auch mit einem großen Vertrauen darin, dass es die israelische Regierung auch irgendwie schaffen wird, sie schnell wieder frei zu bekommen. Sie ist also sehr still gewesen im ersten Moment. Und dann ist aber langsam eben ihr Wille zum Widerstand erwacht. Aber dieser Tag hat ihr Leben total verändert. Und sie sagt eben heute auch, zu diesem Tag und zu allem, was danach gefolgt ist? Seit dem 7. Oktober ist es mir bereits zweimal passiert, eigentlich immer zu Matans Geburtstag. An diesen Tagen saß ich da und weinte und sagte zu mir selbst, das war's, Einaf, du kannst nichts mehr tun. Wer bist du schon? Eine alleinerziehende Mutter. Du hast getan, was du konntest, aber Matan wird immer noch festgehalten. Vielleicht ist es an der Zeit aufzugeben. Aber aufgegeben hat sie nicht. Sie kämpft lauter als je zuvor.
Ja, wie setzt sie sich für die Freilassung von ihrem Sohn und den anderen Geiseln ein?
Indem sie sehr viel auf die Barrikaden geht, bei Demonstrationen beispielsweise. Ich habe mir das am Samstagabend auch selber angeschaut. Es gibt immer samstagabends hier in Tel Aviv eigentlich drei Demonstrationen. Die erste ist von Regierungsgegnern. Die zweite ist von den Angehörigen der Geiseln und allen ihren unterstützenden Demonstranten. Und zum Schluss kommen diese beiden Demonstrationen zusammen an einem dritten Platz auf der Beginstraße. Und dort demonstrieren sie dann gemeinsam. Und Einaf Sangauka war am Samstag auf all diesen drei Demonstrationen. Und wenn man sie dann dort erlebt, diese Naturgewalt, die aus ihr da rausbricht, also das ist schon beeindruckend. Also das letzte Wort hieß Stopp, also sie möchte, dass der Krieg endet und da scheint alles an ihr zu zittern. Diese Frau ist absolut in diesem Kampf aufgegangen und sie zehrt sich absolut aus. Also sie ist ja 46 Jahre alt und sieht, man muss es leider so sagen, mittlerweile echt wirklich älter aus, weil sie wirklich gefoltert ist von dieser Situation. Die New York Times hat mal geschrieben, wenn man ihren Blick sieht, sieht man einen Blick der Pein, der Folter, der Wut, der Schlaflosigkeit und auch des Stahls. Also auch diese Willenskraft, die strahlt sie aus und die hat sie hier in Israel auch wirklich berühmt gemacht.
Und sie nennt sich selbst Netanjahus schlimmsten Albtraum. Was macht sie denn dazu?
Naja, sie war ja früher eine Likud-Wählerin. Sie war eine Unterstützerin von Benjamin Netanjahu. Und sie kommt genau aus dem Milieu, wo Netanjahu den größten Zuspruch bekommt. In der ländlichen Bevölkerung, Israelis, eher rechtsorientiert, vielleicht auch nicht immer die besten Einkommensschichten. Dort kommt er an mit seinen Worten. Und deswegen war für sie auch immer klar, dass sie ihn wählen wird. Und das hat sich geändert. Und das macht sie für Netanjahu auch so gefährlich, weil er eben dort jemanden hat, der absolut zu seinen Anhängern gehören würde und der sich komplett gegen ihn wendet. Und das sagt sie zum Beispiel hier in diesem O-Ton.
Ich werde dem Premierminister Benjamin Netanjahu zeigen, was öffentlicher Druck ist. Ich werde ihn zwingen, ein Abkommen einzugehen, das alle Geiseln einschließt und den Krieg beendet. Unser Kampf hat gerade erst begonnen.
Also das zeigt, sie hat wirklich es mit ihm aufgenommen. Sie möchte ihn dazu bringen, die Geiseln wirklich frei zu bekommen, dass das die absolute Priorität der israelischen Regierung ist. Bisher scheint das nicht so der Fall zu sein.
Hat sie denn mit ihrem Engagement bisher schon was erreicht, kann man das sagen?
Also man muss vielleicht nochmal dazu sagen, es sind ja nicht nur die Demonstrationen, wo sie ist und wo sie spricht, sondern sie macht auch sehr öffentlichkeitswirksame Aktionen. Sie hat in einem Zelt übernachtet gegenüber dem Parlament, sie hat sich an Brücken gekettet, sie hat mitten auf der Autobahn ein Lagerfeuer angezündet, sie hat sich quasi abseilen lassen in einem Käfig von der Brücke, auf der sie immer spricht, über der Begin Street, um dann eben sozusagen symbolisch nochmal auf dieses Schicksal der Geiseln hinzuweisen. Und diese medienwirksamen Aktionen, auch ihre Videos, die sie immer postet, die machen sie ja zu einer prominenten Person. Hat es was gebracht? Darüber streiten sich viele. Die einen sagen, ja klar, sie hat dafür gesorgt, dass die Geiseln im Gedächtnis bleiben, dass sie für Netanjahu auch allmählich zum Albtraum werden, weil er eben jeden Samstag mindestens mit sehr, sehr viel Gegenwind rechnen muss, wenn die Menschen alle auf die Straße gehen, ja zu Tausenden in Tel Aviv. Sie sitzt ihm wirklich im Nacken. Und es kann natürlich sein, dass sich auch deswegen Netanjahu noch mal stärker dafür eingesetzt hat, dass vielleicht auch sogar Geiseln freigekommen sind. Kann auch sein. Auf jeden Fall hat es aber zu einem geführt, nämlich dass viele Geiseln, die haben das auch nachher berichtet, in den Medien, die sie ja teilweise dort in Gazastreifen auch zu sehen bekommen, sehen, dass Menschen sich für sie stark machen, dass sie nicht in Vergessenheit geraten sind. Und das ist für sie sehr wichtig gewesen.
Weiß sie denn, ob ihr Sohn noch am Leben ist? Weil ich denke mal, so eine normale Form von Kontakt, die wird ja überhaupt nicht möglich sein, ne?
Ja, genau. Also sie wusste es ganz lange nicht und das war es für sie auch wirklich besonders schlimm. Irgendwann hat sie dann von freigelassenen Geiseln gehört, dass er noch am Leben ist. Und sie hat dann auch irgendwann ein Video zu sehen bekommen, was dann auch die ganze Nation zu sehen bekommen hat. Ein 3-Minuten-Video. Und dort ist er also zu sehen, wie er vor einer Betonmauer sitzt, wo er dann sagt, Isolation tötet, die Dunkelheit ist gruselig, jeden Tag sterbe ich ein bisschen mehr. Und dann hat er sie auch in diesem Video persönlich angesprochen und gesagt, ich sehe dich, ich höre viel von dir, ich weiß von den Dingen, die du tust und ich hoffe, dass ich wieder mit dir zusammensitzen kann, am gleichen Tisch und mit dir essen kann und mit dir sprechen kann. Und das hat sie sehr, sehr bewegt, wie sie erzählt. Ich konnte Matans Zähne sehen, als er sprach. Das hat mich ein wenig beruhigt zu sehen, dass er noch alle Zähne hat. Denn in meinen Albträumen wird er gefoltert oder besitzt keinen Arm mehr oder sitzt im Rollstuhl oder hat kein Auge mehr oder gebrochene Zähne. Ihm wurden seine schönen Locken wegrasiert, seine schönen Locken, die er so sehr pflegte und über alle Jahre wachsen ließ. Schließlich wachsen bei ihm die Haare nicht so schnell wie bei einer Frau. Ich konnte sehen, dass seine Augen verängstigt waren, dass er seinen Kopf immer wieder vor Angst senkte. Und wenn ich meinen Matan so sehe, dann wird meine Wut, mein Zorn und meine Kritik auf die feigen Entscheidungsträger nur noch größer. Und das zeigt ja, wie viel Wut sie mittlerweile auf diese Entscheidungsträger, also auf die israelischen Politiker hat.
Zu dem Video noch ganz kurz, Marc, war das so ein Hamas-Video?
Das war ein Hamas-Video, genau, das hat die Hamas freigegeben, weil sonst kommt da auch nichts durch aus der Gegend.
Wie wird ihr Engagement denn in Israel gesehen? Bekommt sie viel Unterstützung oder sieht man das kritisch?
Also, die spaltet. Natürlich die Menschen, die entweder selber Angehörige in Geiselhaft haben oder aber Familienmitglieder oder entfernte Freunde, Bekannte, die finden sie ganz toll und überhaupt sehr viele finden sie toll. Sie ist eigentlich die wirksamste Stimme der Opposition, könnte man fast sagen im Moment, auch wenn sie gar nicht politisch engagiert ist. Aber ihre Aktionen polarisieren auch. So viele Menschen sie gut finden und das bewundernswert finden, wie sie kämpft, wie sie sich aufreibt, wie man ihr das ansieht, so sehr gibt es auch Stimmen, die sie nicht mögen, die sie als zu aggressiv, kriegerisch, zu laut empfinden. Sie wird immer wieder auch angegriffen für ihre Aktionen. Sie wird beleidigt. Jedes Mal, wenn mich jemand überholt oder wenn ich an der Ampel stehe oder an die Tankstelle fahre, gibt es immer jemanden, der mich beleidigt, der mich anspuckt oder der einfach nur ein schnippisches Geräusch macht. Oder die sagen, da sind die schon wieder, ich kann die nicht mehr sehen, da kommen die Helden der Medien. Die Medien geben ihnen die Bühne, haltet endlich das Maul. Das verletzt mich, es ist beleidigend. Und trotzdem, sie hält es alles aus, weil sie weiß, es ist nötig und hat also deswegen auch ein ziemlich dickes Fell entwickeln müssen.
Dann lass uns mal auf die politische Situation gucken, die gerade herrscht. Die israelische Regierung hat die Waffenruhe ja gebrochen. Es gibt wieder Angriffe, es gibt Kämpfe und das heißt, es wird erstmal keine Verhandlungen über ein Kriegsende oder eben über einen weiteren Austausch von Gefangenen geben. Hat das Schicksal der Geiseln für die Regierung jetzt gerade keine Priorität?
Also das werfen die Kritiker der Regierung auf jeden Fall vor, dass in der Frage, sollen wir jetzt erst die Hamas noch weiter bekämpfen, möglichst unschädlich machen oder sollen wir erst unsere Geiseln herausholen und uns dann wirklich die Hamas nochmal in Gänze vorknöpfen, dass für die Regierung die erstere Lösung die ist, die sie gerade verfolgt. Und wenn man mit Menschen spricht, gibt es natürlich auch die Leute, die sagen, naja, unsere Soldaten sind auch gestorben. Wir müssen auch den Angehörigen erzählen, warum sie gestorben sind. Und wenn der Kampf jetzt aufhört, ohne dass etwas erreicht worden ist, sind auch sie umsonst gestorben. Also diese Stimmen gibt es auch in Israel. Mhm. Aber trotzdem, Meinungsumfragen sagen, dass 70% der Israelis wollen, dass die Geiseln freikommen. Und das ist das Wichtigste im Moment ansehen. Also sie hat da schon einen ganz großen Rückhalt in der Bevölkerung.
Das heißt, die Politik der Regierung kommt in Israel ganz generell nicht gut an?
Kommt darauf an, wen du fragst. Es gibt natürlich viel Opposition gegen Netanyahu und gegen sein Kabinett. Das ist ja ein Kabinett, in dem auch rechtsextreme Politiker vertreten sind, streng orthodoxe. Und diese Regierung hat im Prinzip bei vielen, natürlich vor allen Dingen bei der Linken, wirklich keinen Stich zu machen. Gleichzeitig gibt es auch die Menschen, die mir hier sagen, auch wenn es eine gemäßigtere Regierung gewesen wäre, hätte sie wahrscheinlich ähnlich gehandelt im Sinne von, also im Gazastreifen, um dort gegen die Hamas vorzugehen. Dieses Trauma, das hier die israelische Gesellschaft mit dem 7. Oktober erlitten hat, das spürst du, wenn du hier bist. Und das führt, glaube ich, auch dazu, dass in diesen Fragen tatsächlich Israel dann doch geschlossener ist, als man manchmal meint.
Und Einaf, die möchte wahrscheinlich, dass die Regierung nicht weitermacht.
Nein, sie hat ein Ziel und das ist, dass Matan freikommt. Und nicht nur Matan, sondern auch die anderen Geiseln. Das ist übrigens auch interessant, wenn man mit Angehörigen von Geiseln spricht. Auch wenn die wieder frei sind, die Menschen fiebern immer noch mit den anderen, weil sie wissen, in welchen Umständen sie gehalten werden, immer noch zittern, ob sie überhaupt noch am Leben sind, ob sie es überleben werden. Denn jeder Tag zählt. Viele, die ja aus der Geiselhaft gekommen sind, sind völlig ausgehungert gewesen, in schlechtem Zustand. Und insofern, auch wenn Matan tatsächlich vielleicht irgendwann hoffentlich freikommt, wenn er ein anderer Mensch in Geiselhaft wäre, ich glaube, dass Einaf dann auch trotzdem weiterkämpfen würde. Und wenn man sie so anhört, kann man daran glauben. Ich werde so lange keine Ruhe geben, bis die letzte Geisel nach Hause zurückgekehrt ist. Wenn die Politiker vermeiden wollen, dass ich das Gesetz selbst in die Hand nehme, dann müssen sie einfach nur alle Geiseln nach Hause bringen. Sie sollen ihre Aufgabe erfüllen und mich nicht dafür kritisieren, dass ich das Gesetz in die Hand nehme. Jeder Weg, jede Handlung, die ich wähle, um meinen Matan und alle anderen Geiseln zurückzubringen, ist legitim.
Das war Unboxing News. Das Team der Folge: Monika Ahrens, Uwe Bräunig und ich, Ilka Knigge. Wir berichten bei Unboxing News über alle möglichen Aspekte in diesem Krieg. Ihr findet in unserem Feed auch Folgen zur Situation in Gaza. Wir erzählen zum Beispiel die Geschichte von Nidal, dessen Familie vor den Trümmern ihres Hauses in Gaza stattkämmt. Zukunft der Palästinenser, Gaza ist nicht for sale, heißt die Folge. Die verlinken wir euch in den Shownotes. Und jetzt, bis morgen.
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Immer Montag bis Freitag in der Deutschlandfunk-App.